Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments.
Und jetzt geht's los.
Hallo an alle da draußen. Ja, ihr habt es gehört, ich habe heute Anna nicht begrüßt, weil ein Novum. Ich bin heute alleine, also besser gesagt nicht ganz alleine, denn ich habe einen Gast bei mir. Meine Kollegin Katharina Fuchs, die heute mit uns über ein sehr spannendes Thema, Stuckmarmor, sprechen wird. Und ja, ich bin leider alleine, weil es ist Sommerzeit und die Anna ist im Urlaub. Ich beneide sie, aber bei mir ist es auch bald soweit. Und deshalb sind wir ganz unter uns und ich freue mich sehr. Hallo Katharina.
Hallo Martina und danke für die Einladung.
Wir haben ja unsere Reihe Restaurierung und Handwerk gestartet vor ein paar Folgen und jetzt ist das Grand Finale sozusagen mit dir als unserem Gast und wir haben es in der letzten Folge ein bisschen angeteasert schon. Anna hat uns da auch so mehr zum Herstellungsprozess von Stuckmarmor erzählt und da du dich ja intensiv in den letzten Jahren mit diesem Material, mit dieser Technik beschäftigt hast und auch mit der Konservierung von selbigem und wo wir Stuckmarmor finden, wie das Handwerk dazu aussieht, freuen wir uns wahnsinnig, dass ich heute Gelegenheit habe, mit dir darüber näher zu sprechen. Und daher gleich mal die erste Frage. Wie bist du denn eigentlich zum Stuckmarmor gekommen? Warum hast du dich entschieden, daran zu forschen? Was begeistert dich daran?
Ich habe ja wie Anna und du ebenfalls Steinkonservierung und Restaurierung studiert. Und zum Stuckmarmor bin ich da in gewisser Weise wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Nach dem Diplomstudium, in dem ich mich eigentlich sehr gerne mit Fassung auf Stein, also polychrome gefasste Gesteine, vorrangig aus dem Mittelalter, beschäftigt habe, habe ich dann kurzerhand beschlossen, mal in die Kunstvermittlung zu schnuppern. Jedoch ist mir in diesem Bereich Material und Technik in dem Bereich der Kunstvermittlung gefehlt. So habe ich mich wieder zurückbesinnt auf meinen Ursprung zur Restaurierung. Und wie der Zufall so wollte, begann die große Untersuchung vom Wiener Parlamentsgebäude. Das Atelier Thomas Mahr war vor allem zuständig für die Wandoberflächen, die mit marmorimitierenden Putzauflagen ausgeführt wurden, beauftragt worden. Und das betrifft dann Stuckmarmor und Stuckolustro. Thomas Mahr hat mich für dieses Projekt angestellt und so bin ich dann ganz kalt ins Wasser gestoßen worden und habe mit Stuckmarmor begonnen. Und bei meiner Tätigkeit bei der Befundung vom Wiener Parlament, also man sieht sich ja die Oberflächen dann vor Ort an, beschäftigt sich damit sehr intensiv, jetzt sei es in der Materialität durch Untersuchungen, Kartierungen etc., habe ich natürlich auch begonnen zu recherchieren. Wer war da zuständig? Gibt es Vergleichsbeispiele? Und im Rahmen dieses Projektes, was ja die Befundung alleine war, wenn ich mich erinnere, fast 2 bis 3 Jahre, hat sich gezeigt, dass da eigentlich nichts vorhanden ist. Und mit der Auseinandersetzung, also das Wiener Parlamentsgebäude war ja auch nicht mein einziges Projekt. Und das hat dann meine Begeisterung für diese Technik entfacht. Und das muss ich wirklich Thomas Mahr anrechnen, dass er mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist ja auch wirklich eine wahnsinnig schöne Sache, Stuckmarmor. Also, dass man ja sich darin verliebt, kann ich nachvollziehen. Und du beschäftigst dich ja jetzt schon mehrere Jahre im Rahmen deiner Dissertation mit diesem Thema. Welche Fragestellungen hast du da dann genau aufgeworfen oder welche Fragestellungen versuchst du darin zu beantworten?
Ja, die Zeit verfliegt. Es sind jetzt doch einige Jahre, dass ich an meiner Dissertation arbeite, weil ich auch dies in meiner Freizeit, also nebenberuflich, mache. Und der Ursprung war wirklich dieses 19. Jahrhundert mit dem Wiener Parlamentsgebäude. Das 19. Jahrhundert ist noch sehr wenig in vielerlei Hinsichten beleuchtet, sei es jetzt auch andere Techniken. Folglich wollte ich vor allem Privatgebäude untersuchen oder näher beleuchten. da man ja wenig Zugang zu diesen hat. Also wir kennen ja alle das Kunsthistorische Museum, das Naturhistorische Museum. Also gerade diese Hofmuseen sind wahnsinnig toll ausgestattet, aber auch natürlich alle anderen Museen an der Ringstraße und in Wien haben dieses besondere Material an den Wandoberflächen. Und so dachte ich mir, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, Wiener Palais, vor allem an der Ringstraße, aber auch quasi etwas davor, also ich beleuchte das ganze 19. Jahrhundert, mit deren Stuckmarmor-Ausstattungen zu dokumentieren. In dieser Dissertation gehe ich jetzt nicht nur auf Wiener Palais ein, sondern das, was Anna quasi beim letzten Mal dargelegt hat, auch wie die Herstellungstechnik funktioniert, welche Quellenschriften es dazu gibt. Und auch im Weiteren, wie kann man es zu anderen Marmorimitationstechniken basierend auf Putz, also man gliedert diese Stucktechnik oder diese Marmoriertechnik in den Bereich Putzinkrustation ein, also zu anderen Putzinkrustationen, die Marmor imitieren, ein. Im Weiteren versuche ich die Materialien, die für Stuckmarmor nötig sind, zu beleuchten. Das heißt, meine naturwissenschaftlichen Analysen im Zuge meiner Dissertation sind sehr beschränkt, weil alle Oberflächen natürlich in prestigeträchtigen Objekten, die zum Teil als Ministerium heute genutzt werden, vorliegen. Da habe ich mich glücklicherweise mit dem Bundesdenkmalamt kurzschließen können. Also ich konnte dann auf die technologische Sammlung vom Bundesdenkmalamt zurückgreifen. Diese wurde angelegt nach dem Zweiten Weltkrieg während der Wiederaufbautätigkeiten. Die wurden eingelagert und noch nie untersucht. Und im Zuge dessen habe ich mich beschränkt auf die Wiener Proben. Folglich habe ich die Materialien untersuchen können. Lediglich den Leim, der verwendet wurde, wurde ausgespart, weil dieser anhand von naturwissenschaftlichen Analysen relativ schwer zuzuordnen ist und der sich auch wenig über die Zeit verändert hat. Also es ist meistens ja sehr Knochen- oder Hasenhautleim.
Hast du da jetzt bei den Materialien große Veränderungen gesehen? Also wir haben ja letztens über die Ausgangsstoffe auch ein bisschen gesprochen, aber hast du sehr viel unterschiedliche Rohstoffe feststellen können? Beziehungsweise auch, was mich auch interessiert, waren sie alle aus der nächsten Umgebung? Sind sie lokale Rohstoffe oder wurden die teils von sehr weit her gebracht für die Stuckmarmor-Ausstattungen hier in Wien?
Die Rohstoffe haben sich über die Zeit kaum verändert. Man kann jedoch ganz gut nachvollziehen anhand der minimalen Verunreinigungen, die im Gips vorhanden sind, woher diese stammen könnten. Anhand meiner Proben oder meiner Untersuchungen konnte ich feststellen, dass die ziemlich nahegelegen sind, also Wien-Umgebung. Also gerade südlich von Wien gibt es Gipsvorkommen, also die nördliche Alpenregion hat dies ja auch sei es Salzburg, und das zieht sich dann bis zum östlichen Ausleger. Viele Gipsvorkommen wurden vor allem im 19. Jahrhundert erschlossen, die aber auch für landwirtschaftliche Nutzung verwendet wurden. Also ist ja auch ein Düngemittel Gips. Ganz genau kann man es dann nicht nachvollziehen. Ich habe dann anhand von Quellen und Archivmaterialien ungefähre Brüche und Baubetriebe feststellen können. Und die befinden sich vor allem am Semmering-Schneeberg-Region. Also das ist vor allem mit der Wiener Ringstraße sehr etabliert worden, wobei es auch einzelne Händler gab in der Stadt, die dann Gips aus anderen Regionen von der Monarchie anboten, aber ich denke, das war eher ein Minimalumsatz, der da verwendet wurde.
Du hast vorhin auch von der Herstellungstechnik eben gesprochen, die wir das letzte Mal schon ein bisschen näher diskutiert haben, aber dass du dazu auch forschst. Ich glaube, Anna hat mir das letzte Mal dann erzählt, dass sie schon das Gefühl hat, dass Stuckmarmor oder die Technik des Stuckmarmormachens ein sehr gut behütetes Geheimnis ist, / war, Fragezeichen. Wie siehst du das? Also war das wirklich immer sozusagen der Meister, der es wusste und nur seinem Lieblingslehrling oder einem Lehrling aus dem Betrieb weitergegeben hat, das Wissen? Wie ist das heute? Wie hast du das erlebt?
Man redet immer über dieses gut behütete Geheimnis von der Stuckmarmorherstellung. Die Material und Technik ist ja nur ein Teil, den ich beleuchte. Also ich gehe dann auch zur Entwicklung und Verbreitung über. Und da habe ich mich auch mit den Handwerkern, und ich nenne sie mittlerweile schon Künstler, weil sie wirklich sehr künstlerisch und aufwendig Stuckmarmor herstellen konnten. Da konnte ich einige Zentren identifizieren, beziehungsweise sind die sehr ähnlich wie den Stuckateurzentren. Es hat sich gezeigt, dass vorrangig Familien innerhalb dieser Stuckateurzentren Marmoriertätigkeiten ausführten und diese innerhalb der Familie, sei es jetzt nicht nur die Nähere, sondern auch Onkel, Cousin etc. weitergaben. Also es waren immer diese Familien, die das umsetzten.
Okay, das heißt, es gab eigentlich diese Zentren, wo wahrscheinlich dann Leute aus diesen Zentren auch an andere Orte gegangen sind und dort Arbeiten ausgeführt haben. Also es lässt sich nicht annehmen, dass in jeder kleineren Ortschaft ein Marmorierer war und ein Stuckateur, sondern es gab fixe Zentren und die sind dann für Aufträge einfach herumgereist.
Genau, also diese Wanderstuckateure gab es ja also schon mit dem 16. Jahrhundert, können auch bis nach Polen bzw. sogar nach Schweden nachvollzogen werden. Marmorierer natürlich auch, also diese Familien sind ja meistens aus, also sei es jetzt Stuckateure, Marmorierer und Freskanten, sind ja aus Trupp aufgetaucht und haben dann Stifte, Kirchen etc. ausgestattet. Und Wien hat eine Sonderstellung in diesem gesamten mitteleuropäischen Kontext. Also es gab dann ab dem 17. Jahrhundert die Möglichkeit, dass sich Stuckateure sesshaft machten in Wien. Diese Sonderstellung kann man eigentlich bis zum Ende der Monarchie ablesen, da es hier auch mit den Hofstuckateuren, also diese angestellten Handwerker und Künstler, die Möglichkeit bot, dass sie hier eine Familie gründeten. Aber auch diese besonderen Künstler wanderten umher, die waren ja doch gefragt en vogue und die wurden von quasi Hof zu Hof weitergereicht. Also hier kann man wirklich ablesen, the who is who of Marmorierer.
Und wer genau ist jetzt the who is who? Also wer ist für Österreich, würdest du sagen, einer der wichtigsten Marmorierer? Da fällt mir jetzt gerade ein, wir sprechen über Marmorierer. Ich glaube, gab es auch Frauen? Hast du irgendwie Frauen in deiner Recherche, über irgendwelche Frauen gestolpert, die diese Technik ausführen?
Ich beginne mit deiner letzteren Frage. Und ja, es gab natürlich Frauen. Ich rede immer von Marmorieren, da natürlich die Namen immer ganz klassisch männlich in der Geschichte aufgeschrieben wurden. Ja, es gab Marmoriererinnen oder die natürlich in Tarsien Arbeit leisteten, waren die Skagulistinnen. Hier wird in der Literatur oft die Frau Stuckateurin, also sie wird wirklich als Frau bezeichnet, Barbara Hackl bzw. auch Fistulata nach ihrem Mann genannt. Barbara Hackl war die bekannteste, aber daraufhin gab es immer wieder Frauen, die zu Ruhm gekommen sind und ich konnte auch nachvollziehen, dass Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Witwenbetriebe genannt werden. Also Frauen übernahmen quasi die Betriebe und machten die Arbeit weiter. Um dann den Kreis sozusagen an deiner Frage zu schließen und zurückzukommen. Und beim berühmtesten, der wirklich in ganz Europa tätig war und vor allem aufgrund der enormen Bautätigkeit im 19. Jahrhundert, würde ich jetzt Anton de Thoma nennen. Er war wirklich in ganz Europa tätig und hat die Oberflächen zur Perfektion gebracht, einerseits aufgrund der Planheit, also der ebenen Oberfläche und auch der Imitation von Steinen. Also er war da wirklich herausragend, aber ich würde sagen, es gibt für jede Zeit und Epoche einen Marmorierer mit Frau, würde ich jetzt unter Klammer setzen, weil meistens halt der Mann und der Leiter mit dem Sohn genannt wird, der in der jeweiligen Stadt einen Namen hatte und wie vieles ausführte.
Also ich nehme an, bei dem eben genannten de Thoma hast du von Perfektion gesprochen. Das heißt wahrscheinlich, wenn man eine Stuckmarmoroberfläche sieht in einem Wiener Palais oder in einem anderen Gebäude in Wien, würdest du sie zumindest mit deinem geschulten Auge sofort erkennen, eben diese Perfektion, die er zutage gebracht hat. Wie ist das bei anderen Stuckmarmoroberflächen? Also ist es für dich möglich, wenn du irgendwo hingehst, du siehst eine Stuckmarmoroberfläche in Wien, dass du sie gewissen Marmorierern zuschreiben kannst? Also gibt es eine spezielle Handschrift, die man wieder sehen kann, wieder identifizieren kann? Oder ist es eher was, wo man sich einfach auf Quellen und verschriftlichte Aufträge verlassen muss, um da genau herauszufinden, von wem jetzt was gemacht wurde?
Ja, mittlerweile sehe ich sogar anhand von Fotos, ob das Stuckmarmor ist oder nicht. Also mit der Recherche habe ich ja einiges dann auch vor Ort nochmal zusätzlich angeschaut, weil in der Literatur oft Fehlinformationen sind. Also ich traue leider keiner Literatur, was die Beschreibung von Materialien betrifft. Und ja, ich kann in ein Gebäude reingehen, leider halt nur auf gewisse Höhe natürlich, dann brauche ich schon auch einen Steiger oder diverse Hilfsmittel zum Beurteilen. Aber ich kann das schon sehr gut identifizieren, beziehungsweise kann ich auch ungefähr die Zeit sofort einordnen. Also gerade im Barock ist im Streiflicht so eine gewisse Welligkeit zu sehen, weil die auch mit diesen kleinen Schleifsteinchen poliert, also geschliffen und poliert haben. Diese Perfektion meinte ich dann, dass gerade bei Anton de Doma, aber auch bei vielen anderen 19. Jahrhundert Stuckmarmoroberflächen, die Oberfläche im Streiflicht komplett plan ist und sehr schwer anhand von einer Natursteinoberfläche zu erkennen ist. Wobei im Stuckmarmor oft diese Spannungskraklees entstehen, kann aber auch im Naturstein natürlich eine Aderung sein. Also darf man sich nicht ganz darauf vertrauen, wenn man sich nicht sicher ist. Was du meinst mit den möglicherweise Identifizierung von einzelnen Betrieben oder Marmoristen, da muss ich auch sagen, dass ich mittlerweile so viele Oberflächen gesehen habe, dass ich in Wien auf alle Fälle das zuordnen kann. Also es gibt ja sehr wenige schriftliche Quellen, gerade ja eigentlich durch die Bank, also in jeder Epoche sind die Quellen sehr rar. Aber mit Vergleichsbeispielen kann ich das wirklich, also wenn ich einmal eine fixe Zuschreibung eines Stuckateurs, Marmoriers hatte, kann ich das mittlerweile sagen, das ist ziemlich sicher der Marmorierer gewesen.
Sehr beeindruckend. Wir haben ja letztes Mal auch ein bisschen drüber geredet, also jetzt schaffe ich es auch schon, aber zu Beginn meines Studiums hatte ich ja schon Schwierigkeiten, Stuckmarmor von Naturstein zu unterscheiden, aber ja, mit einem geschulteren Auge ist das dann weniger ein Problem, aber wie du sagst, bei so wirklich zur Perfektion getriebenen Oberflächen, müsste ich vielleicht dann auch zweimal noch hinschauen. Was wir auch angeteasert haben das letzte Mal war, wir haben natürlich als Restauratorinnen auch über die Restaurierung, die Konservierung von Stuckmarmor gesprochen. Und da schon ein bisschen mehr oder weniger unser Conclusio war, es ist schwierig. Und deshalb reiche ich die Frage jetzt an dich weiter. Wie ist es denn jetzt, wenn ich Stuckmarmoroberflächen restaurieren möchte? Was sind da die besonderen Herausforderungen? Was gibt es alles zu bedenken? Und würdest du sagen, du hast das ja auch in deiner Forschung thematisiert, adressiert, dieses Thema, hat sich das die Herangehensweise an, wie ich eine Stuckmarmoroberfläche behandle als Restaurator, Restauratorin, verändert in den letzten Jahrzehnten? Wie siehst du da die Veränderung?
Du hast es ja schon erwähnt, auch die Konservierungs- und Restauriergeschichte ist ein Teil meiner Forschungsarbeit und ich habe auch selbst Restaurierungen durchgeführt. Generell kann man davon sagen, also anhand der Quellenlage, dass es bis zum Ende der Monarchie, würde ich jetzt sagen, weil danach wurde sehr viel überstrichen, ein handwerklicher Zugang war. Also eventuell neue Schleifen, diverse Abbeizer oder einfach nur Ölen. Also es sind sehr invasive Methoden, die verwendet wurden. Mit den katastrophalen Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges kam dann auch ein Umdenken. Hier wurden dann wirklich Personen gesucht, die sich mit dem Restaurieren von Stuckmarmor auseinandersetzten, das auch weiterhin sehr handwerklich war, also und weiterhin ist. Und erst seit den 1990er Jahren, wo auch das kunstgeschichtliche Interesse in Italien und auch im deutschsprachigen Raum begann, kam auch ein Umdenken in der Restaurierung. Erst in den letzten 20 Jahren, also mit der Jahrtausendwende, kam dieser konservierungswissenschaftliche Kontext ins Spiel. Also hier gibt es auch ein EU-Projekt von einem unserer Kollegen, Johannes Weber, zum Thema Stuckmarmor, wo quasi mal das Material untersucht wurde und welche Schadensmechanismen wirklich problematisch sind. Wasser ist ganz schwierig mit Stuckmarmor und das ist auch immer weiterhin ein Problem in der handwerklichen Konservierung, Restaurierung, da immer Wasser verwendet wird. Es gibt vereinzelte Lösungsansätze, also auch hier ist Anna zu nennen. Anna hat ja eine wahnsinnig tolle Diplomarbeit über die Reinigung, Reinigung würde ich jetzt sagen, von dieser Scagliola-Arbeit gemacht, wo sie wirklich tolle Ergebnisse erzielt hat. Also das nenne ich immer als Referenz, wenn ich andere Leute im Ausland treffe, dass sie sich bitte diese Arbeit ansehen sollen. Auch SUPSI in der Schweiz, also das ist ein Institut für Konservierung und Restaurierung, das einen Schwerpunkt für Wandmalerei, Stuck und Stein hat, also eine einzigartige Kombination an Materialien in der Ausbildung. Dort gibt es auch neue Ansätze, aber auch an der Universität Pardubice in Litomischl, also am Fakultät für Konservierung und Restaurierung. Aber generell ist zu sagen, dass wir ziemlich in den Kinderschuhen stecken und hier ein enormer Forschungsbedarf besteht. Generell ist zu sagen, keine polaren Lösemittel verwenden. Am besten sind verschiedene Testbenzine mit unterschiedlichen Siedergrenzen. Und falls Glanz gewünscht ist, wäre, wie das Anna auch umgesetzt hat, mit Triple. Also das ist eine Diatomenerde, die auch in der Geschichte immer für Polituren, auch auf Stein verwendet wurde, zurückzugreifen. Und ansonsten sich bitte an jemanden zu wenden, der sich wirklich gut auskennt. Stuckmarmorrestaurierung, aber auch Stuckrestaurierung fängt gerade an, ins Rollen zu kommen. Also hier vernetzen sich vermehrt einzelne Fakultäten, um die Forschung voranzutreiben.
Das heißt, auch in der Restaurierung ist es eben für dieses Wiederherstellen des Glanzes, falls gewünscht, dieser leichte Abtrag der Oberfläche eigentlich, das ist mehr oder weniger die Option, mit der gerade auch gearbeitet wird.
Ja, man muss hier irgendwie differenzieren. Also man sieht häufig, dass Stuckmarmor eigentlich nur verschmutzt ist. Und wenn man diesen Schmutz, also sei es mit unterschiedlichen Lösemitteln, die nicht polar sind, zu entfernen, ist auch in gewisser Weise auch eine Farbsättigung und Politur wieder vorhanden. Und dieser Glanz, also man muss das ja auch immer im Kontext sehen, Stuckmarmor wurde immer in einem Raum angewandt, wo starke Vergoldungen und Metallauflagen sind. Und das gehört eigentlich als Gesamtkunstwerk immer etwas evaluiert und dann auch das Konzept für die Restaurierung oder Konservierung aufeinander abgeglichen. Leider ist es immer noch Usus, dass man eine Hochglanzoberfläche möchte. Und soweit ich das mitverfolge, wird weiterhin mit sehr groben Schleifmitteln die Oberfläche eigentlich wieder geöffnet. Das ist auch eine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit und der Struktur zeigt. Also der Stuckmarmor sieht dann auch anders aus. Das habe ich auch mehrmals sehen können. Und gerade bei älteren Stuckmarmoroberflächen ist der Antrag dieser Gipsmasse viel dünner und dann sieht man den Putz schon durch.
Du hast jetzt vornehmlich über die Oberfläche, natürlich ist die Oberfläche das vielleicht Wichtigste des Stuckmarmors, aber gibt es beim Stuckmarmor auch unter der Oberfläche Probleme, also die immer wieder auftreten? Ich sage, strukturelle Naturanbindung zum Putz, also dass es da irgendwie Überlegungen bezüglich Festigung oder Hinterfüllung auch braucht, oder ist das eigentlich aus deiner Erfahrung nicht so das Thema, sondern es geht immer nur um die Oberfläche?
Das ist ein gutes Stichwort. Nein, es geht nicht nur um die Oberfläche. Stuckmarmor ist ja, je jünger er ist, muss man sagen, desto dicker ist der Materialauftrag. Und beim Stuckmarmor ist es häufig der Fall, gerade in Sockelzonen, aber auch zu Außenwänden etc., Feuchtigkeit ein Thema. Und Feuchtigkeit ist nicht nur bei der Reinigung ein Problem, sondern Feuchtigkeit einerseits kann es den Leim, der Schutzkolloid, um den Gipskristall agiert und auch für den Glanz zuständig ist, löst und woanders auskristallisiert, dann wird die Oberfläche matt. Wenn noch mehr Feuchtigkeit dazukommt, löst sich quasi auch dieser Gipskristall, weil Gips relativ leicht löslich ist. Also es ist ein, ich sage es unter Anführungszeichen, leicht lösliches Salz, was auch das nächste Problem mit sich bringt. Da es ein Salz ist, kann es auch mit anderen Mauersalzen agieren und auskristallisieren. Und bei jeder Auskristallisation entsteht ein Druck, weil es sich ja ausdehnt. Folglich durch die Feuchtigkeit, sei es von hinten oder auch von Luftfeuchtigkeit, Raumfeuchtigkeit, kann erstens zur Anlösung von dem Leim kommen. Das beinhaltet dann eine Ermattung der Oberfläche und ist ein erstes Indiz, dass hier ein Problem vorliegt. Ja, deswegen Feuchtigkeit, also feuchtes Wischen, schon einerseits für die Oberfläche zur Reinigung ein No-Go. Weiteres Problem, Haftungsproblem, wenn du jetzt Injektion und Hinterfüllung angesprochen hast, ist auch Hitze. Also es gibt im Barock immer wieder Kaminnischen, die Stuckmarmoroberflächen aufweisen. In Irland wurden auch sehr viele Kamineinfassungen mit Stuckmarmor umgesetzt, was auch eigentlich absurd ist, wenn man sich das jetzt so denkt, aus materialtechnischer Sicht. Und hier kommt es natürlich auch zu Schrumpfungsverhalten, weil durch die Hitzeeinwirkung, also Gips wird bei 120 Grad gebrannt, also den, wenn wir für Stuckmauer benötigen, das kann schon natürlich diese Temperatur erreicht werden bei einem Kamin und dementsprechend wird das Wasser ausgetrieben. Jedoch gibt es dann noch Halt, weil ja der Leim vorhanden ist. Also Leim degradiert in den Kontext ja auch, also ab 60 Grad ist Schluss eigentlich mit der Zellstruktur vom Leim. Und da kommt es dann wieder zu einer Schrumpfung und das löst sich also so schollenartig dann von der Wand. Gerade bei der Hitzeeinwirkung gibt es kaum Forschungen. Beim Hinterfüllen kann man sagen, keine sperrenden Schichten einbringen, weil sonst wieder Probleme mit Feuchtigkeit sein können und Ablösung. Also hier gibt es auch noch Bedarf, aber im Endeffekt das geringste Übel wäre, ähnliche Materialien einzubringen. Also sei es jetzt ein Gips in einem verdünnt mit einem schrumpfenden Medium, weil der Gips sich auch beim Ausreagieren ausdehnt. Dann, sonst bringt man da auch wieder ein neues Schadenspotenzial ein. Ja, also hier gibt es noch Bedarf an Forschung und Probleme in der Tiefe. Ja.
Das klingt nach genug Arbeit für den Postdoc und den Postdoc. ja, wenn ich mir das so anhöre, bin ich wirklich verwundert, dass wir eigentlich noch Stuckmarmoroberflächen aus dem Barock oder 19. Jahrhundert in Wien haben.
Dass du dich wunderst, dass in Wien überhaupt noch Oberflächen existieren, da möchte ich noch anmerken. Ich glaube, wir werden sogar noch mehr finden. Im 20. Jahrhundert wurde aus Kostengründen Stuckmarmor oft mit Tünche überfasst, also sei es jetzt mit irgendeiner Wandfarbe, aber auch, ich habe schon Rigipsüberplattungen gesehen etc. Also ich bin optimistisch, dass wir noch mehr Stuckmarmor finden werden.
Vielleicht als letzte Frage, weil wir in den letzten Folgen das Thema Handwerk und Restaurierung thematisiert haben, du jetzt auch von sozusagen der handwerklichen Restaurierung, der etwas gröberen gesprochen hast, als es wir als Restauratoren an die Sache rangehen würden. Siehst du Konflikte, wenn da jetzt die Stuckmarmoroberfläche ist und dann steht da der Handwerker und du kommst da zu Unstimmigkeiten?
Ich denke, diesen Konflikt könnte man in jedem Bereich der historischen Techniken austragen. Aber ich denke, hier ist vor allem Vermittlungsarbeit von Relevanz. Und das ist ja ein großes Thema in der Restaurierung. Also wir sind ja sehr auf jeder Baustelle, sei es jetzt mit Auftraggeber, Denkmalamt oder so Denkmalbehörde oder Kollegen oder anderen Gewerken. Also von der Baustelle ist man nie alleine, man ist ja immer in einem Konvolut an Menschen. Man muss hier einfach viel kommunizieren und erklären. Man braucht einen Handwerker. Da muss ich vielleicht etwas ausschweifen. Also es gibt ja nicht mehr viele Handwerker, die diese Technik beherrschen. Also es gibt keine Ausbildung offiziell dafür. Also der Stuckateur ist ja ein Trockenbauer. Klassische Stuckateur, Antragstuck abgießen, Formen bauen und ziehen und marmorieren wird er nicht im Lehrberuf gelernt oder gelehrt, sondern es ist auf ein eigenes spezielles Interesse hin weiterführend zu erarbeiten. Und hier gibt es wenige Anschlussstellen, wo man sich hinwenden kann. Jetzt fange ich wirklich zum Ausschweifen an. 1975 als Initiative vom Europarat, das ist Architektur, ja, wo quasi die Förderung des europäischen Handwerks initiiert wurde. Und so kam es in San Servolo in Venedig zu jährlichen Kursen. Daraufhin kam es schon, dass wieder mehr Marmorierer mehr Stuckateure das Marmorieren lernten, wo auch unter anderem Thomas Mahr gelernt hat, aber auch er wurde unterstützt von Manfred Siller. Also dieser Name ist prägend im deutschsprachigen Raum für das Erlernen von Stuckmarmor. Manfred Siller ist leider 2021 verstorben. Und er war auch beim Wiederaufbau tätig und hat dafür gesorgt, dass interessierte junge Leute auch das Handwerk erlernten. Und er war auch dann noch bei diversen Rekonstruktionsarbeiten in Deutschland tätig in den letzten 5 Jahren. Also er hat bis zum Ende wirklich diese Leidenschaft ausgeübt. Bei ihm war es natürlich, also bei ihm und auch, denke ich, bei seiner Schülergeneration eher dieses handwerkliche Zugang. Und jetzt, so war es auch bei Anna und bei mir, also wir haben ja gemeinsam einen Stuckmarmorkurs in Italien besucht. Ich war dann auch später bei einigen anderen und dieser Austausch mit den Handwerkern war sehr gut und fruchtend. Also man hat sich ausgetauscht, man hat Kritik geäußert in beide Richtungen. Und ich denke, es ist weiterhin ein großes Problem zu argumentieren, dass wir eine konservierungswissenschaftliche Herangehensweise an Oberflächen erzielt, weil es einfach ein Kostenaufwand ist. Es ist viel leichter, großflächig zu überschleifen oder gröbere Maßnahmen zu setzen, als präzise mit dem Wattestäbchen quasi Millimeterarbeit zu leisten. Und da gehört eigentlich ein Umdenken hier, sei es jetzt Auftraggeber und Behörde her.
Klingt nach einer Herausforderung, aber es hört sich an, als würdest du ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Da bin ich froh darüber. Und auch, dass du die Zusammenarbeit mit dem Handwerk eigentlich jetzt als nicht aussichtslos, dramatisch empfindest. Sehe ich nämlich ähnlich. Also ich glaube einfach eben, Kommunikation ist wichtig, reden und sich ein bisschen halt auch auf den anderen einlassen. Dann danke ich dir herzlich. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe wieder viel gelernt, viel Neues, obwohl ich schon so viele Vorträge von dir gehört habe und Publikationen von dir gelesen habe. Immer wieder eine Freude, mit dir über das Thema zu reden. Man spürt einfach das Feuer in dir für diese Thematik.
Ja, das Feuer in mir ist groß und ich denke, immer mehr Leute sind damit infiziert und gerne bei Fragen kann man sich an mich wenden. Danke nochmal für die Einladung und du wirst hoffentlich noch mehr Vorträge und Publikationen zum Thema von mir lesen. Danke.
Ja, das hoffe ich, dass ich noch einiges von dir lesen werde. Ich schicke Anna liebe Grüße in den Urlaub und bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.